es macht uns wahrscheinlich so ein bisschen Sorge oder zu schaffen. Ich denke aber, an jedem Scherz ist auch etwas Wahrheit dran, oder? Wie geht euch das? Ich habe mir gedacht, zwei Wahrheiten könnten da ein Stück weit drinstehen. Zum einen, ich möchte es mit einer Frage ausdrücken, steht es um unsere Erde wirklich so schlecht? Das ist vielleicht die erste Wahrheit. Die zweite, um die es heute gehen soll, ist dem lieben Gott da etwas entglitten? Ist dem lieben Gott da etwas entglitten? Kann das sein, dass so etwas passiert, wenn wir einen allmächtigen Gott haben? Wie konnte es so weit kommen? Wie kann es so weit kommen? All das, was schon in der Kirchengeschichte passiert ist, all das, was wir in unserem Leben persönlich und auch auf der Welt erlebt haben. Hat Gott vielleicht nur die ganzen Dinge ins Dasein gerufen und sich dann ein Stück weit zurückgezogen und lässt jetzt allem seinen Lauf? Führt dann noch jemand Regie hinter dem imaginären Vorhang? Oder wofür beten wir, wenn wir, wie gerade eben das Vaterunser beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden? Was schwebt uns vor, wenn wir diese Worte aussprechen? Was meinen wir damit? Was für ein Bild von Gott, von dem, wie er vielleicht Geschichte schreibt, plant, haben wir? Ich möchte diese ganzen Fragen heute ein Stück weit auf den Grund gehen und habe dazu nicht einen Bibeltext, sondern möchte erst ein biblisches Beispiel anführen, dann ein, so habe ich es mal genannt, historisch-biblisches Beispiel und zum Schluss einen Blick hinter diesen göttlichen Vorhang wagen, den wir eigentlich nicht umgehen können, aber dennoch einen Blick wagen möchten. Dazu kommen wir dann zum Schluss. Das erste Beispiel ist die Geschichte von Esther. Ich weiß nicht, wer von euch sie in den letzten Monaten mal gelesen hat, wie präsent sie bei euch ist. Ich werde sie in den nächsten Minuten einfach kurz nacherzählen. Esther war ein jüdisches Mädchen. Und nach der ganzen Deportation der Juden im 6. Jahrhundert vor Christus lebte sie und ist auch dort geboren im Bereich oder im Reich der Perser, im medopersischen Königreich lebte sie, und sie lebte nicht irgendwo, sondern in der vielleicht sogar wichtigsten Stadt der damaligen Zeit, in Susa. Es war die Residenzstadt des damaligen Königs. Und ihr Cousin war Mordechai, und er war vermutlich der nächste Verwandte von ihr. Esther war ein Waisenkind, und so hat er sie vermutlich adoptiert als nächster Verwandter. So sehen wir es in den ersten Kapiteln des Esther-Buches. Mordechai war wahrscheinlich auch ein hoher Beamter des Königs. Er lebte ja schon viele Jahre in Persien, ist vermutlich auch dort geboren und hatte eine hohe Stellung, denn wir sehen im Buch, dass er immer wieder in den königlichen Palast hineingehen konnte, dass er Kontakte hatte, die ein normaler Bürger nicht hat. So kann man davon ausgehen, dass er vermutlich ein königlicher Beamter war von nicht niedriger Stellung. Der König wird im Hebräischen mit Ahasverus wiedergegeben. Es ist der hebräische Name, und die Forscher sind sich eigentlich relativ einig, dass es sich hier um Xerxes, dem Ersten, handelt, dem Sohn von dem großen König Darius. Xerxes regierte ungefähr 480 bis 460 vor Christus. In dieser Zeit spielt sich also die Geschichte von Esther ab. Das persische Reich war damals auf dem Höhepunkt seiner Geschichte. Irgendwann ein Problem. Seine Frau hat sich so verhalten, wie er es gar nicht mag. Deshalb hat er sie abgesägt, ins Exil geschickt. Und jetzt brauchte er natürlich eine neue Königin. Und wir würden es heute so nennen, dass er eine riesige Castingshow veranstaltete. Die ganzen Jungfrauen aus seinem Riesenreich, die hübschesten natürlich nur, so wie es im Text steht, kommen zu ihm nach Susa. Und sie werden da alle königlich behandelt, versorgt, allerlei kosmetische Behandlungen erleben sie dort, das können wir auch im Text nachlesen. Und irgendwann schaut sich der König diese Frauen alle an. Und der biblische Text berichtet, dass Esther diese Castingshow gewinnt. Sie geht als Siegerin aus diesem Wettbewerb hervor und wird die neue Königin. Zeitgleich zu Esthers Aufstieg gibt es auch einen Mann in diesem Königreich, der ebenfalls einen steilen Aufstieg in der Hierarchie macht. Sein Name war Haman. Und Haman war schon immer ein angesehener Mann. Er war ein Fürst in diesem Großreich. Aber aus welchen Gründen auch immer hat der Xerxes so sehr gefallen, dass er ihn über alle Fürsten einsetzt. Also er ist der Herr über alle Fürsten. Man könnte sagen, er ist der zweite Mann in diesem riesigen Reich. Dabei gab es nur ein Problem. Haman auf der anderen Seite, auf der einen Seite und Mordechai auf der anderen geraten aneinander. Es gibt einen Konflikt. Mordechai wagt es nämlich, sich nicht vor Haman zu verbeugen, wenn er durch die Straßen von Susa fährt. Alle anderen verneigen sich, nur Mordechai bleibt immer stehen. Und das ist Haman ein Dorn im Auge. Wir wissen nicht genau, warum Mordechai sich nicht verbeugt. Aber da es Haman nicht einfach nur reicht, Mordechai zu beseitigen, sondern das ganze jüdische Volk gleich mitvernichten will, kann man eigentlich daraus schließen, dass Mordechai irgendwelche religiösen Gründe hatte. Dass er sich aus seiner Überzeugung, aus seinem Glauben heraus nicht vor ihm verbeugt. Und deshalb sieht Haman das als eine Affront des ganzen jüdischen Volkes und will sie alle vernichten. Er plant also den ersten Genozid an Gottes Volk. Und er überredet Xerxes, und er lässt den Befehl, dass dieses Volk an einem ganz bestimmten Tag von allen anderen Bürgern des Reiches umgebracht werden darf. Xerxes stimmt zu, weil er nicht wusste, welche Herkunft Esther war. Er wusste es nicht. Sie haben vermutlich nicht so viel miteinander geredet. Es war damals nicht an der Tagesordnung bei König und Königin. Versetzen wir uns jetzt einmal ganz kurz in die Situation der Juden damals. Sie sind schon deportiert, sind an verschiedenen Stellen in diesem Großreich angesiedelt worden, ob sie es wollten oder nicht. Und jetzt auch noch das. Sie kriegen einen königlichen Erlass, dass alle Juden an einem bestimmten Tag im Jahr umgebracht werden dürfen. Was macht das wohl mit ihnen? Was denken sie in dem Moment über Gott? Er ist ihre letzte Zuflucht, oder? Aber kann er sie wirklich retten? Ich bin mir sicher, dass einige auch diesen Gedanken hatten. Mordechai sieht die letzte Hoffnung darin, dass er wieder an Esther herantritt und ihr sagt, du musst zu Xerxes gehen und das wieder rückgängig machen. Gib dein Bestes, versuch es. Es gab nur ein Problem. Obwohl Esther die Königin war, durfte sie nicht einfach so zu ihrem Mann in den Thronsaal. Das durfte keiner. Nur die Person durfte vor den König treten, die er auch hat rufen lassen. Und so stand Esther jetzt in der Bredouille. Mordechai sagt ihr, sie soll zu ihm gehen, aber eigentlich darf sie gar nicht kommen, sondern nur, wenn er sie ruft. Und er hat sie schon seit mehreren Tagen nicht mehr gerufen. Sie nimmt ein Vers vielleicht noch vorweg. Mordechai sagt einen ganz wichtigen Satz, der auch unsere Thematik eigentlich gut zusammenfasst. Wir lesen das in Esther 4, Vers 14. Da sagt Mordechai, wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, er spricht jetzt Esthers Angst an, wenn du jetzt wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Wer weiß, ob du nicht gerade deswegen Königin wurdest. Und ohne einen Namen zu nennen, sehen wir, dass Mordechai daran glaubt, dass jemand im Hintergrund die Fäden zieht. Und in der jüdischen Bibel kann dieser jemand natürlich nur ihr Gott sein, Jahwe. Esther fasst also allen Mut zusammen, geht auf diesen Ratschlag ein und betritt den Thronsaal von König Xerxes. Und Xerxes, obwohl er sonst häufig ein sehr launischer und mürrischer Mensch ist, das sehen wir sowohl im biblischen Text als auch bei anderen Historikern, er war sehr, ja, wie soll man sagen, man konnte ihn nicht einschätzen, man wusste nicht, wo er dran ist. Kommt uns vielleicht auch gerade bekannt vor. Esther tritt vor ihn und findet Gunst. Und nicht nur etwas, sondern richtige Gunst bei ihm. Er sagt ihr, was möchtest du? Wünsch dir von mir, was du willst, bis zur Hälfte meines Königreichs. Und das war damals so eine Redewendung wie, wünsch dir, was du willst, ich gebe dir alles. Also, alles läuft gut. Zufall? Esther vertagt die Antwort auf die Frage von Xerxes und sagt, komm doch einfach mal zu mir und ich mache euch ein leckeres Festmahl und den Haman, den lade ich gleich mit ein, weil ihr ja die zwei Wichtigsten in unserem Reich seid, vermutlich. Bei dem privaten Festmahl fragt Xerxes dann wieder, Esther, ja, was wünschst du dir denn von mir? Warum bist du in meinen Thronsaal gekommen? Und Esther erwähnt das scheinbar beiläufig, wenn man so den Text liest. Ich wollte dir nur sagen, da gibt es jemanden, der mich töten will. Xerxes stellt sich vermutlich die Frage, dich töten? Die Königin von dem mächtigsten König, den es gerade auf der Welt gibt? Weiß die Person, wer du bist? Esther sagt vermutlich ja. Und dann fragt er, wer ist denn dieser Mann? Wer will dich umbringen? Und Esther guckt rüber zu Haman und zeigt wahrscheinlich auf ihn, er ist der Mann, Haman. Er will mich und mein ganzes Volk umbringen. Der König gerät außer sich, so wie es seiner Natur entspricht, geht raus und Haman weiß, oh Mann, das sieht schlecht aus. Er versucht noch alles, um Esther irgendwie zu überreden, aber der König kommt rein und es ist ihm zu bunt und er sagt, du musst sterben. Sein Eunuch, so heißt es in manchen Texten, andere übersetzen mit Beamten, sagen, dieser Mann, der Haman, der hat schon einen Galgen gebaut, um Mordechai, den Juden, daran aufzuhängen. Und dann sagt der König, nehmt ihn und hängt ihn daran auf. Und so wendet sich das Blatt für die Juden in der damaligen Zeit. Der König Xerxes macht seinen ersten Befehl nicht rückgängig, aber er hilft dabei, dass die Juden nicht sterben müssen, so wie es geplant war. Gott schreibt Geschichte. Das ist das Thema meiner Predigt. Gott schreibt Geschichte. Auch wenn die Juden es in der Situation vielleicht gar nicht gemerkt haben oder es auch gar nicht glauben wollten, wo die Gefahr vor der Tür stand. Gott schreibt Geschichte und das ist die Botschaft des Esther-Buches. Er ist es, der Geschichte macht. Kommen wir zum zweiten Beispiel, dem biblisch-historischen Beispiel. Keine Angst, es wird etwas kürzer sein. Ich möchte nochmal die Karte einblenden, die wir damals gesehen haben, vorhin, und gar nicht auf das Medo-Persische Reich zu sprechen kommen, sondern nur einfach kurz aufzeigen, was damals so in den Jahrhunderten auf der Tagesordnung stand. Es gab auf der einen Seite Ägypten. Und Ägypten erlebte in den 2000 Jahren vor Christus immer wieder ein Hoch und ein Tief. Es ging auf und ab. Mal waren sie sehr, sehr mächtig und bedrückten quasi die ganze Region bis nach Assyrien und Medien war dann auch alles ihr Reich, ihr Einflussgebiet. Zu anderen Zeiten gab es dann auf der anderen Seite Assyrien, dann auch mal Babylon, Medo-Persisches Reich, das hatten wir gerade schon. Und wenn sie gerade Macht hatten, dann haben sie auch in ihrer Region ein Großreich aufgebaut und mussten natürlich gegen die andere Großmacht kämpfen, Ägypten. um zu herauszufinden, wer ist denn jetzt der Mächtigste. Und jedes Mal, wenn sie das taten, mussten sie natürlich einen langen, langen Feldzug einplanen. Es waren viele Kilometer, die sie überwinden mussten. Und natürlich gingen sie damals nicht durch eine Wüste, sondern immer an den fruchtbaren Wasserquellen entlang. Das heißt, sie gingen am Euphrat und Tigris entlang und dann hier runter am Meer, an den Flüssen bis nach Ägypten oder halt umgekehrt diesen Weg. Und jedes Mal, hier seht ihr Jerusalem, jedes Mal mussten sie quasi durch diesen schmalen Landstreifen Israel, hier alles arabische Wüste. Also man konnte nicht einfach diesen Weg hier wählen. Das war unmöglich. Es konnte kein Mensch, kein Tier überleben. Und so wählten sie immer diesen Weg über Israel. Was ich damit sagen will, man könnte ja meinen, Israel ist so ein Spielball der großen Nationen. Sie spielen gar keine wichtige Rolle. Die Autoren der hebräischen Bibel, die überbetonen das vermutlich, interpretieren ihre Rolle viel zu groß. Sie waren doch nur Spielball der Großen und waren mal angesagt, mal abgesagt, je nachdem, mit welchem Herrscher sie sich gerade einließen. Haben die hebräischen Autoren wirklich nur diese geschichtlichen Fakten theologisch aufgegriffen und für ihren Gott in ihrem Sinne interpretiert? Ist so die jüdische Geschichtsschreibung entstanden, im Nachhinein alles so göttlich gedeutet? Es kann sein, doch was ist dann mit den Zeitabschnitten, wo das gerade nicht der Fall war? Auf eine Zeit möchte ich gleich zu sprechen kommen. War das dann nur Zufall, dass es in der Situation Israel gut ging? Dann gäbe es aber ziemlich viele Zufälle, sodass man das so eigentlich gar nicht mehr nennen könnte. Das Beispiel ist König David und sein Sohn Salomo. David wird ja als der Mann bezeichnet nach dem Herzen Gottes. Einer der besten Könige, wenn nicht sogar der beste König aus Gottes Perspektive im ganzen Reich Israel aller Zeiten. Das Interessante ist, dass unter ihm und unter seinem Sohn Salomo, zumindest die größten Teile seines Lebens, Israel wirklich aufblühte. Sie kriegerische Erfolge hatten, also auch territorial gewachsen sind, mehrere Gebiete im Umland eingenommen haben, wichtige Bündnisse geschlossen haben. David zum Beispiel hat ein Bündnis mit Ägypten geschlossen. Ägypten war also gar nicht mehr so angesagt, wenn es ein Bündnis mit dem kleinen Israel eingeht. Es gibt also niemanden, der in der Zeit Israel gefährlich werden wollte. Und wir reden hier von immerhin ungefähr 60 Jahren. Kein Reich aus dem Norden, kein Ägypten aus dem Süden. Ist das Zufall, dass gerade in der Zeit, wo König David, der Mann nach dem Herzen Gottes, herrscht, dass in der Zeit kein andere Großmacht irgendwie Einfluss ausübt? Ähnliches könnte man auch von anderen Königen sagen. Immer oder häufig dort, wo gute Könige in Israel oder Juda herrschen, sehen wir, dass ihr Einfluss wächst, dass sie nicht Spielbälle sind, sondern dass sie erfolgreich sind, dass sie tun können, was sie wollen oder dass sie Befreiung erleben von anderen Großmächten. Das sehen wir immer wieder in der Geschichte Israels. Führt da also doch jemand Regie hinter diesem Vorhang? Und ich hatte schon gesagt, zum Schluss der Predigt möchte ich mit euch einen Blick hinter diesen göttlichen Vorhang wagen. Können wir das überhaupt? Hat das jemand von uns schon mal gemacht? Wen oder was würden wir da sehen? Es gibt einen Mann, der das tun durfte. Und glücklicherweise hat er uns sogar davon berichtet. Wisst ihr, an wen ich denke? Paulus hat es auch geschafft, aber seine Worte dazu sind relativ kurz und nicht sehr anschaulich. Er sagt aber auch, dass er dort Unbeschreibliches gesehen hat. Und dabei belässt er es leider auch. Johannes hat es aber auch geschafft. Gott hat ihm diesen Blick hinter seinen Vorhang gewährt. Und er hat sehr viel davon berichtet. Die ganze Offenbarung stellt einen Blick hinter diesen Vorhang dar. Und Johannes, so beschreibt er es am Anfang der Offenbarung, war im Geist, was auch immer das heißt, und wurde dann quasi hinter diesen Vorhang versetzt. An einer Stelle schreibt er es in der Offenbarung, so wie die Tür stand auf und er konnte reinschauen. Das sieht er und das berichtet er uns mit Worten, die das eigentlich gar nicht richtig beschreiben. Ganz oft greift er zu diesem Wie. Es sah aus wie, es gleichte dem und dem. Er kann es gar nicht mit unseren Worten beschreiben, was er dort sieht. Und deshalb vergleicht er es immer mit Dingen, die wir kennen. Und wir lesen es im ersten Kapitel, dass er eine Stimme hörte. Eine Stimme, die mit ihm redete. Und was dann geschieht, nachdem er diese Stimme hört, lesen wir in Offenbarung 1 ab Vers 12. Offenbarung 1 ab Vers 12. Ich, Johannes, ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte, und wer mit mir redete. Da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte, und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Und jetzt kommen die ganzen Vergleiche. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle, und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seine Füße nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Bei seinem ersten Blick hinter den Vorhang sieht er das. Oder sieht er ihn? Wen sieht Johannes da? Jesus? Sicher? Er kannte doch seine Stimme. Warum musste er sich umdrehen, um zu hören, wer denn das war? Er müsste sie doch eigentlich erkannt haben. Er sah ihn an und er sah gar nicht so aus, wie wir Jesus aus den Evangelien beschrieben kennen, oder? Also Leute in den Evangelien sind nicht umgekippt, wenn sie ihn gesehen haben. Eher umgekehrt, sie meinten, mit ihm machen zu dürfen, was sie wollten. Johannes selbst ist vermutlich auch nicht jedes Mal auf die Knie gefallen, wenn er Jesus gesehen hat in seinen 3 Jahren mit ihm. Und doch ist es natürlich Jesus. Wir sehen es gerade in diesen letzten Versen, das, was er dort beschreibt, dass er tot war, jetzt aber lebt, das trifft nur auf Jesus Christus zu. Und warum erkennt Johannes ihn dann nicht? Er war doch 3 Jahre mit ihm unterwegs. Er war ja der intimste Freund von Jesus, wie wir es in manchen Evangelien nachlesen können. Er erkannte ihn trotzdem nicht. In Philipper 2 lesen wir nämlich, dass Jesus in seiner Zeit, wo er auf der Erde war, wo er also auch in der Zeit, wo er mit Johannes unterwegs war, ein Stück weit seiner Göttlichkeit aufgab, einige Attribute seines Wesens zur Seite legte. Paulus beschreibt es mit den Worten, dass Jesus es nicht wie seine Beute festgehalten hat, wie Gott zu sein, sondern dass er sich entäußert hat, dass er Mensch wurde. Das bedeutet, dass er Fleisch und Blut hatte, dass er hungrig war, dass er durstig war, dass er müde war und verletzlich. Leute meinten, das hatte ich schon gesagt, mit ihm tun und lassen zu können, was sie wollten. Das ist der Jesus, den wir aus den Evangelien kennen, der uns so vertraut ist, oder? Er hat trotzdem ganz besondere Fähigkeiten, er tut Wunder, aber er war trotzdem doch nur ein Mensch, ist gestorben. Doch der Jesus, den Johannes hier sieht, ist ein anderer, ein ganz anderer. Das Menschliche hat er immer noch ein Stück weit. Johannes erkennt ihn als ein Menschensohn mit einem Gewand, also ein Körper. Aber er hat auch das ganze Göttliche wieder. Er leuchtet. Die Beschreibung seines Gesichtes, seiner Füße, das sind nicht die Beschreibung eines Menschen, eines menschlichen Körpers. Das ist der göttliche Körper, der verklärte Körper, der himmlische Körper von Jesus Christus. Und hier ein kleiner Trost. Irgendwann mal werden wir auch so einen Körper haben. Was auch immer das dann für uns heißen mag. Er ist hier derjenige, vor dem jedes Knie sich beugen muss, ob es will oder nicht. Niemand kann vor ihm bestehen. Und er ist derjenige, der Johannes zeigt, und das lesen wir in der ganzen Offenbarung, was kommen wird. Er zeigt ihm die Geschichte. Und wer anders kann das tun, als derjenige, der diese Geschichte geschaffen hat, der über sie wacht, der die ganze Geschichte zu ihrem Ende führt, so wie er es geplant hat. Jesus Christus ist der Herr der Geschichte. Jesus Christus ist der Herr der Geschichte. Das sehen wir hier. Er hat die Geschichte geschrieben, er hat sie sich ausgedacht und er wacht über sie, damit sie zu dem Ende kommt, das er ihr gesetzt hat. Das sehen wir in der ganzen Offenbarung, wenn auch mit schweren Worten, mit vielen Bildern, die man nicht unbedingt auf Anhieb versteht. Das ist also nicht mehr der Jesus, den wir aus den Evangelien kennen. Nicht mehr nur dieser Jesus, sondern sein Upgrade, würden wir vielleicht sagen. Sein göttliches Upgrade, der neue Jesus. Im Griechischen heißt es so schön, der Pantokrator, der Allherrscher, der Weltenherrscher, der Mächtigste, den es auf dieser Welt gibt. Das Mächtigste, was man sich überhaupt denken kann. Ist dir das bewusst, dass das der Jesus ist, der jetzt regiert, der jetzt in uns lebt? Nicht dieser Jesus aus den Evangelien, der auch, aber auch dieser Jesus, den wir in der Offenbarung präsentiert bekommen, dieser Pantokrator, der alles in seiner Hand hält. Er lebt in mir, er ist der Herr der Geschichte, er ist der Herr der Dinge. Ihm ist nichts entglitten. Er hält alles in seiner Hand. In der Offenbarung wird deutlich, bei dem Titel Gott schreibt Geschichte, dass es im Besonderen Jesus Christus ist, der der Herr der Geschichte ist. Wir haben es in Esthers Leben gesehen. Gott hat die ganze Zeit das Heft in der Hand. Auch wenn es zeitweise für die Menschen sicherlich nicht danach aussah. Wir haben es bei dem historisch-theologischen Beispiel gesehen. Gott geht seinen Weg mit seinem Volk, unabhängig von den Weltreichen, die damals aktiv waren. Er geht seinen Weg, so wie er es will. Und er lässt Völker groß werden und macht sie auch wieder klein. Das lesen wir in den Propheten des Alten Testamentes. Und hier sitzen wir nun heute am 13.11.2016 in der FEG Heidelberg. Und vieles von der Geschichte Israels, von der Weltgeschichte, liegt schon hinter uns. Auch in unserem eigenen Leben liegt schon vieles hinter uns, das wir ein Stück weit beurteilen können, das wir ein Stück weit nachvollziehen können. Und es liegt aber auch noch vieles vor uns. Für den einen mehr, für den anderen weniger, aber es kommt noch etwas. Es kommt auch noch etwas in der Weltgeschichte. Und ob wir es glauben oder nicht, und ob wir es spüren oder nicht, Jesus Christus ist der Herr der Geschichte. Er ist der Herr der Dinge. Gestern, heute und für alle Zeit. Amen.